Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti. Der spanische Architekt Ricardo Bofill feiert am 5. Dezember seinen 80. Geburtstag. Und das ist deswegen erwähnenswert, klar, weil wir Jahrestage ganz gut finden hin und wieder, weil aber vor allem auch Ricardo Bofill wirklich ein total besonderer und spektakulärer Architekt ist. An dieser Stelle würde es sich vielleicht lohnen, für Sie im Internet nachzugucken und ein paar Bilder rauszusuchen von Gebäuden, die er eben designt hat sozusagen, weil er vor allem auch im Bereich des Sozialbaus auf ganz, ganz neue Ideen kam. Man nennt ihn einen Architekt der Postmoderne, was umgesetzt und vielleicht ein bisschen versucht zu beschreiben, bedeutet, dass er viel mit Säulen arbeitet, mit palastartigen Sozialbauten, die plötzlich aussehen, als seien sie für was ganz anderes da, also denen alle Schwere, alle Grauheit genommen ist. Teilweise arbeitet er auch mit Farben, mit einer Art der Festung oder des Palastes in zart rosa oder Marshmallow rosa. Er versucht, Gebäude zu designen, deren Treppen scheinbar ins Nichts laufen. Bei dem einen Foto, das Sie vielleicht auch im Internet finden werden, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das sieht aus wie ein in die Realität gebrachtes M.C. Escher-Gebilde. Und dieser Ricardo Bofill, also der nun seinen Geburtstag feiert, hat natürlich auch viele, viele andere Architektinnen und Architekten beeinflusst. Und meine erste Frage an den Architekturkritiker Nikolaus Bernau war dann schließlich, wieso eigentlich wird heute noch so viel diskutiert über diesen spanischen Architekten?
Na, letztlich, weil er ein Architekt ist, der so erstmal in die Grobkiste postmodern irgendwie reinklappt. Aber postmodern, das war ja auch so ein Elitenstil. Ja? Während er hat wirklich für die breite Masse gebaut und er hat sich gnadenloser Geschmacklosigkeiten hingegeben, was die einzelnen Details angeht. Also das war für viele Architekten von mindestens zwei, drei Generationen ein Hassarchitekt. Anders kann man es gar nicht sagen. Nur deswegen, weil er, oder nicht nur, so, einerseits deswegen, weil er eben wirklich mit den ästhetischen Normen der klassischen Moderne gebrochen hat, aber weil er auch Details verwendet hat, bei dem man einzeln sagen würde, das ist eine Grausamkeit. Also Säulen aus Glas zu machen, aus Spiegelglas. Oder Beton, Gesimse, die irgendwie 3 Meter auskragen und darunter geht es dann 10 Geschosse runter und das oben, das Gesims, das tut aber so ein bisschen, als wenn es Palazzo Farnese von Michelangelo wäre. So eine Sachen. Ja, das riesige Balkons, die dann also Balkonumrahmungen, die aber vor ganz kleinen Türchen stehen, sodass man da eigentlich gar nichts mit machen kann im Großen und Ganzen. Hat Hochhäuser gebaut, wo richtig ordentlichen Dachgiebel obendrauf steht. Das sind alles Sachen, da kräuseln sich einem ordentlichen Architekten erstmal die Fingernägel. Einerseits, andererseits die Kombination all dieser Details, die macht ungeheuren Spaß, sich anzugucken. Also wenn man sich seine Wohnviertel in Spanien, in Katalonien vor allen Dingen, aber auch in Frankreich anguckt, und er ist praktisch nur in Frankreich und Spanien tätig gewesen, im Großen und Ganzen hat ein paar Sachen weltweit verstreut, aber das ist so sein Kerngebiet. Das macht richtig Spaß, dahin zu gehen und sich auch natürlich zu ärgern, dass man mit solchen Geschmacklosigkeiten Erfolg haben kann.
Aber Sie sagen jetzt ja wiederholt Geschmacklosigkeiten. Ich habe nämlich ja tatsächlich, als ich die Sachen gesehen habe, ich gucke wahrscheinlich auch noch mit einem anderen Blick, fand ich das eher spektakulär und wahrscheinlich auch, weil man denkt, ja gut, das passt eigentlich nicht, oder Sozialbauten, die dann daherkommen wie riesige Paläste. Das ist, also dieses Geschmacklosigkeits, diese Zuschreibung, die kommt ja wahrscheinlich aus so einer ganz klassischen Architektursicht, die dann sagt, man das und das kombiniert man eigentlich nicht.
Zweifellos, das ist eine ganz klassische Architektur. Sicht und es ist eben auch großartig. Ja, es ist, Geschmacklosigkeit ist in dem Sinne, das bricht mit meiner Gewohnheit, auch meiner Sehgewohnheit, und ich muss mich völlig umstellen. Und das hat ein bisschen was mit der sehr speziellen Ausbildung und sehr speziellen Lebensweise auch von Ricardo Bofill zu tun. Also er kommt aus Barcelona, aber seine Mutter war Italienerin, sein Vater war Spanier. Er selber ist wesentlich aufgewachsen in Genf, hat vor allem in Barcelona an der Kunsthochschule und in Genf an der Kunsthochschule seine Ausbildung gemacht. Das heißt, er ist kein Ingenieur, er ist Künstler von der Ausbildung her. Das ist ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil er von diesem ganzen technischen Apparat, das hat ihn nicht so wahnsinnig beeindruckt. Ihm ging es immer, Zeit seines Lebens bis heute, um die Form, um die Gestaltung der großen Form. Er hat schon 1963, relativ früh also, ein eigenes Büro gegründet und schon 1971 sein eigenes Büro in Paris. Das ist genau während der Zeit, als über die große Umplanung von Paris debattiert wird unter Georges Pompidou, also dem Präsidenten damals, der dem, das lief dann unter Giscard d'Estaing weiter und auch unter Mitterrand letztlich, Paris sollte wieder das strahlende Paris des späten 19. Jahrhunderts werden. Und dann kommt Ricardo Bofill und plant dort Wohnanlagen, die nehmen als allererstes mal die großen Formen des 19. Jahrhunderts auf, aber eben nicht mehr auf 6 geschossen, sondern auf 12 oder auf 15 geschossen.
Ja.
Und dann eben mit diesen riesigen Formen. Das heißt, er hat sehr profitiert von dem Umbau von Frankreich, von diesen großen Sozialbausiedlungen. Er hat aber auch wirklich ein Gegenmodell gemacht zu diesen aufgestapelten Platten.
Ja, ja, genau. Also wollte ich gerade sagen, weil berühmt wurde er tatsächlich über den sozialen Wohnungsbau, dem er auch dieses ganze Graue einfach weggenommen hat. Also dass man diese Gebäude irritierend findet, weil man denkt, was ist da jetzt drin? Und den sozialen Wohnungsbau quasi dahinter nicht vermutet.
Ja, vor allem mit zwei Angelegenheiten. Also das, was unter Architekten besonders berühmt wird gewesen ist, ist Les Espaces de Abraxas in der Nähe von Paris, in Marne-la-Vallée. Das ist tatsächlich so eine neobarocke Anlage. Da hat er auch selber von Versailles für die Arbeiter gesprochen und für den sozialen ein Wohnungsbau mit großen Platzanlagen, halbrund gebogenen Plätzen und viel Springbrunnen und so weiter. Das ist eine Orgie, anders kann man es gar nicht sagen. Es gibt aber eine viel frühere Anlage und die ist mindestens so bedeutend, vielleicht sogar für die aktuelle Debatte viel interessanter. Nämlich von 1975 Walden 7 in Barcelona. Super Stahlbeton. Ganze braun in braun und in rostrot. Das Ganze angelegt wie eine nordarabische Kasbah, wie er selber gesagt hat, mit ganz, ganz tollen Grundrissen. Das war das Problem bei diesen großen postmodernen Teilen. Die sind erstmal auf Fassaden entworfen worden und dann befanden sich also wirklich hinter diesen Fassaden entsetzlich kleine Wohnungen, die ganz ja, schlecht geschnitten sind auch so. Während im Walden 7 sind die Wohnungen vorzüglich geschnitten. Auch klein, aber so doppelgeschossige Anlagen, ineinander verschachtelt. Jede Wohnung hat einen Ausgang, der wirklich richtig wichtig ist, der eine Aussicht hat. Und das ist eine Anlage, bei der in Spanien, nach dem, was ich gelesen habe, bis heute die Meinung extrem geteilt ist. Die einen sagen, sofort sprengen. Die anderen sagen, das ist der beste soziale Wohnungsbau, den wir überhaupt jemals hatten. Aber das ist auf jeden Fall mal eine Anlage, von der wir lernen können. Und das muss man sagen, wie viele Architekturen von 1975 gibt es, von der wir heute noch lernen können.
Weiter geht's im Kompressor-Podcast mit einem Gespräch über einen Film, der heißt Schönheit und Vergänglichkeit, in dem der Berliner Berghain, also Techno-Club-Türsteher Sven Marquardt, eine wichtige Rolle spielt. Er ist quasi das Zentrum dieses Films und erzählt wird nicht seine aktuelle Fotografen- oder Türsteher-Geschichte, sondern vor allem seine Geschichte als Teil der Ostberliner Bohème. Darum geht's im Gespräch mit Anne-Kathrin Händel, das ist die Regisseurin und Filmemacherin im Kompressor-Podcast. Die ganze Sendung Kompressor finden Sie natürlich überall da, wo es Podcasts gibt oder auch in der DLF-Audiothek.